Na, da will ich mir doch mal Gedanken machen über Selbstwirksamkeit. Damit meine ich, dass ich als individuelle Person irgendwelche Bedürfnisse habe, etwas in der Welt zu verändern, bewegen, aufzubauen, wie auch immer. Und dass ich das in einem möglichst großen Maße verwirklichen kann. Das Gegenstück dazu wäre sozusagen Fremdbestimmung oder Mangel an Selbstwirksamkeit. Das heißt, es ist so ein Gefühl von in den Sachzwängen und Erwartungsgeflecht der Welt irgendwo sich aufzureiben und da keinerlei Einfluss haben zu können auf irgendwelche Veränderungen. Vielleicht sich auch dem Ganzen etwas ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Ich glaube, um sich selbst wirksam zu fühlen oder den Eindruck zu haben, dass man selbst wirksam ist, braucht man vor allem eins: man braucht freie Energie, um Dinge verändern zu können. Das heißt, wenn man vollkommen erschöpft ist oder sich nicht konzentrieren kann oder einfach sich kraftlos fühlt, dann wird man sich schwer tun, auch selbst wirksam zu werden und sich dadurch auch selbst wirksam zu fühlen. Und diese Energie, die man, freie Energie, die man braucht, um sich selbst wirksam zu fühlen, die kommt, zumindest stelle ich mir das so vor, in Form von Motivation daher. Das heißt also, das ist das, was man dann da tatsächlich dann sieht und spürt und fühlt. Das heißt, ich habe so eine Grundenergie, so eine Kapazität in mir. Ich bin ausgeschlafen, ich bin irgendwie geistig irgendwie im Klaren, fokussiert auf eine bestimmte Art, irgendwie aufgeräumt. Und dann erwächst in mir einfach ganz automatisch so eine Spannung, die sich auf das Handeln richtet. Und das heißt, jetzt geht es darum, einfach, was tue ich als nächstes? Welche der vielen Handlungsoptionen setze ich um? Und da steckt dann eine gewisse Kraft dahinter. Und das kann eben eine sehr große Kraft sein, dass ich unbedingt Dinge tun will und dass es alles nur so fließt und dass es Spaß macht und dass man sich dabei irgendwie wohlfühlt. Oder das kann auf einem sehr geringen Niveau passieren, dass man immer irgendwie abwägt, soll ich oder soll ich nicht und große Pausen macht oder so. Also da gibt es große Unterschiede in der Quantität oder der Intensität der Motivation. Dann hat das Ganze für mich einen Aspekt, nämlich Fokus. Also mir fällt es sehr schwer, mich auf Dauer selbstwirksam zu fühlen, wenn ich nicht relativ klar weiß, in welche Richtung ich wirken möchte. Also wenn ich kein ausreichend klares Konzept habe, was ich erreichen möchte, weil dann fließt diese ganze Energie durch mich durch und aus mir heraus und ich tue und tue und tue Dinge und irgendwie ergibt das Ganze dann häufig irgendwie kein gesamtes Bild, beziehungsweise irgendwie die gesamten Energien scheinen zu verpuffen in vielen kleinen Einzelwirkungen, die in der Summe kein befriedigendes Gesamtergebnis bilden. Und ich fühle mich nicht wirksam. Wirksam fühle ich mich, wenn ich eben diese Motivation habe, diese Bedingungen für das Handeln und dann auch noch gleichzeitig einen gewissen Fokus habe, dass ich weiß, was ich erreichen möchte und wie ich das erreichen kann. Und dann all diese Kraft eben sich an einer klaren Struktur sozusagen herauskristallisiert und dort reinfließt. Also ein geistiger Fokus. Es muss kein Ziel sein, das kann eine allgemeine Vorstellung sein, ein Wert, es kann alles Mögliche sein. Aber Struktur ist wichtig, dass eben keine Beliebigkeit in der Art und Weise, wie man seine Handlungsenergie umsetzt, herrscht, sondern dass eben da eine ganz klare, auf Wirkung hin orientierte Struktur existiert. Ja, und dann gibt es sowas wie Feedback-Kriterien, Indikatoren oder sonst was, an denen man den Erfolg seines eigenen Handelns misst letztlich. Das heißt also, wenn ich fokussiert bin und motiviert und nachhaltig Energie in so ein gedankliches Konstrukt stecke und irgendwas aufbaue in der Welt oder verändere, dann brauche ich immer wieder Feedback in Form von, so und so viel habe ich jetzt geschafft, das und das habe ich geschafft und das war auch das Investment wert und ich bewerte den bisherigen Weg als positiv. Also diese Messkriterien, was an dem, was man an der verändert hat, wahrnimmt und wie man das bewertet, das ist ganz entscheidend für das Aufrechterhalten von Motivation. Ja, und da merke ich immer wieder, dass was man sich als Kriterium für Erfolg setzt, ist absolut nicht beliebig. Das ist mindestens genauso kritisch und schwierig zu finden, wie die Strategie oder der Fokus selber, wo man überhaupt wirksam werden möchte. Das heißt also, Erfolgskriterien sind nicht einfach nur mal gucken, was so passiert und dann wird man schon automatisch wissen, ob das gut ist und ob das funktioniert oder nicht, sondern man muss häufig schon sich ziemlich genau entscheiden, was man überhaupt als Erfolg gelten machen möchte oder was man in dem ganzen Prozess wertschätzt, damit man den auf Dauer energetisch kultivieren kann, weil Energie ist schnell weg und dann plötzlich stellt man fest, okay, ich habe hier die und die Struktur geschaffen und irgendwie war es es mir nicht wert und jetzt habe ich keine Lust mehr weiter zu investieren. Also letztlich zugrunde liegt diesem Bewertungsprozess über den eigenen Erfolg einfach auch eine Wertestruktur, die man nicht beliebig verändern kann, sondern die dem Ganzen eigentlich eher vorausgeht, die man als Konstante oder nur als sehr, sehr träge, manipulierbare Vorbedingungen eigentlich mitbringt. So, jetzt habe ich ein relativ detailliertes Bild mal gemalt, was für mich Selbstwirksamkeit ist oder wie ich die betrachte. Und jetzt komme ich mal zu dem wichtigen Punkt, nämlich was ist, wenn ich mich nicht ausreichend wirksam fühle oder wenn ich meine Selbstwirksamkeit irgendwie steigern möchte, weil ich damit unzufrieden bin. Weil das ist eigentlich sozusagen der klassische die Standardsituation, in der man sich immer, immer wieder findet, dass man sieht, okay, jetzt hat es eine Zeit funktioniert, und das war gut und schön und jetzt plötzlich brauche ich eine Kurskorrektur und jetzt muss ich kreativ werden. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ja, und spätestens hier komme ich zumindest in eine sehr, sehr allgemeine und extrem schwierige Steuer- und Entscheidungsfindungssituation, nämlich eigentlich letztlich muss ich so Fragen stellen und beantworten wie wie ist die Welt, wie ist die Welt wirklich beschaffen, wie ist sie strukturiert in jeder Einzelheit und Detailtiefe, wer bin ich da drin, was bin ich da drin, wie funktioniere ich, was ist mir wichtig, wer bin ich überhaupt, was sind meine Werte, wie fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich wohl, unter welchen Bedingungen, wann bin ich überhaupt motiviert? Wie ist denn meine Geschichte meines Motiviertseins? Wann war ich unter welchen Bedingungen motiviert und wie hat sich das verändert? Was motiviert mich momentan? Welche sind meine energetischen Spielräume momentan? Wie viel Kraft habe ich überhaupt? Wie viel Zeit und wie viel Ressourcen, um überhaupt die ich einsetzen kann, um wirksam zu werden? Also die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, wie man sich in seiner Selbstwirksamkeit neu aufstellt, sind einfach sehr, sehr ganzheitlicher und für mich also sehr auch philosophischer Natur. Und jetzt kommt für mich an der Stelle eine wichtige Haltung oder eine bestimmte Haltung, die ich da einnehme, ist mir sehr wichtig und ich glaube, die spielt da auch eine große Rolle. Es gibt viele Menschen, die selbstwirksam werden dadurch, dass sie, oder die besonders selbstwirksam werden dadurch, dass sie realitätssuchend sind, dass sie sehr kritisch und differenziert versuchen, die Welt zu verstehen, in sich zu repräsentieren, zu verstehen lernen, genau, und versuchen, Widersprüchlichkeiten in ihrer Wahrnehmung der Welt aufzulösen. Also für mich ist es so ein bisschen, sich innerlich zu sortieren und immer, wenn man sieht, ja, die zwei Aspekte, wie ich die Welt wahrnehme, passen nicht zueinander, einfach dann dort hartnäckig zu bleiben und sich damit so lange auseinanderzusetzen, bis man irgendwelche Widersprüche ausgeräumt hat. Ja, und letztlich, also die allgemeinste Form dieses Spiels ist für mich eigentlich Wissenschaft oder im Speziellen sogar noch Naturwissenschaft. Oder besonders Naturwissenschaft, weil die stellt traditionellerweise eben die Frage, wie ist die Welt und wie kann ich das mit Hilfe von irgendwelchen Experimenten, die ich auch verifizieren kann, beweisen. Und da gibt es jetzt eben inzwischen einen riesigen kulturellen Fundus an Erkenntnis, die mit dem mit dem Schema irgendwie gewonnen wurde, dass ganz viele Leute sich gefragt haben, wie ist die Welt? Und dann haben sie irgendwelche Experimente gemacht und andere haben das dann verifiziert oder falsifiziert. Und auf der Basis hat, also wenn man diesen kulturellen Fundus an Wissen und Erkenntnis, der über diese Methode, über das Experiment in die Welt gekommen ist, wenn man sich den so weit wie möglich eben aneignet, dann hat man schon mal eine sehr, sehr starke Basis, wirklich eine Art Instrument, wie man diese allgemeine Fragen, wie ist die Welt und wer bin ich da drin und so weiter, ableiten kann. Aber das ist nur der eine Aspekt. Ein anderer, wahrscheinlich sogar wichtigerer Aspekt im praktischen Alltag, wichtigerer Aspekt ist nicht diese naturwissenschaftliche Verortung in der Welt, die man mit sich machen kann oder mit sich machen lassen kann, sondern es gibt ja auch noch die soziale Verortung in der Welt. Wem bin ich zugehörig? Diese Frage. Und die damit einhergehenden Fragen, wem vertraue ich? Wer steht mir nahe? Wer ist mir wichtig und wem bin ich wichtig? Und ja, vor allem, wem vertraue ich? Weil ich bin überzeugt, dass diese soziale Zugehörigkeit ein so wichtiges Grundbedürfnis vom Menschen ist, dass er sich zugehörig fühlt, dass die Selbstwirksamkeit eines jeden Menschen wirklich nur innerhalb des Rahmens von dieser Zugehörigkeit überhaupt auslebbar ist und dass einer der ganz starken Hemmnisse von Selbstwirksamkeit einfach eine Abhängigkeit, eine soziale Abhängigkeit häufig ist, die einem nur sehr wenig Handlungsspielräume lässt. Also zum Beispiel eine starke emotionale Bindung zu den Eltern, die einen eventuell ein ganz anderes Bild von einem im Kopf haben, wo man denn, was für einen Platz man in der Welt hat und man im ständigen Konflikt mit diesen Eltern lebt, die das nicht wertschätzen, was man selber tun möchte oder seinen eigenen Identitätsentwurf nicht wirklich wertschätzen können. Und einem auf diese Art und Weise bei der eigenen Persönlichkeitsentfaltung schwer im Weg stehen, weil sie einen eben nicht fördern und sondern eher dabei behindern, eine eigenständige Position zu entwickeln. Aber wahrscheinlich der mit Abstand größte soziale Abhängigkeit, in denen die Menschen sich heutzutage befinden, zumindest in meinem Umfeld, die sie von ihrer eigenen Selbstwirksamkeit abhält, ist der Arbeitgeber bzw. das soziale Netzwerk ihres Arbeitsplatzes, das ihnen eine bestimmte funktionale Rolle zuweist, die das tatsächliche Leistungspotenzial oder Wirkungspotenzial völlig außer Acht lässt, sondern die Wirkung die Handlungswirkung einer Person auf einen sehr, sehr schmalen Bereich fokussiert, eben um einen Arbeitsplatz auszufüllen, eine bestimmte Wertschöpfung in einem komplexen Wertschöpfungsprozess irgendwie einzunehmen und damit das gesamte Potenzial eines Menschen sozusagen extrem reduziert und aber gleichzeitig einen so großen Anteil der schöpferischen Kraft absorbiert, weil ich meine, so eine 40-Stunden-Woche ist einfach schon der größte Teil der Energie, die so ein Mensch einfach hat, die er ausgeben kann. Und wenn er sich dann noch um seine persönlichen Belange und Wohnungen und so sein eigenes soziales Leben und alles Mögliche kümmern muss, dann bleibt einfach nur noch relativ wenig Spielraum, energetisch, zeitlich, finanzieller Spielraum übrig, um wirklich selbstwirksam zu werden. Ein anderer Klassiker oder eine andere Form von Beziehung, die einen in eine Abhängigkeit bringen kann, die an der eigenen Selbstwirksamkeit sich negativ auswirkt, das sind Partnerschaften, also das ist einfach Eltern, Partnerschaft, Arbeitgeber. Das sind die großen Bindungen, die man normalerweise eingeht. Und auch dort in der Partnerschaft kann man sich gegenseitig einfach durch seine, wie auch immer, durch die wechselseitigen Bedürfnislagen sehr schnell in eine Abhängigkeit bringen und in eine rituelle, zum Beispiel rituelle Tagesgestaltung, die nicht an den Bedürfnissen und den Potenzialen der beiden Individuen orientiert ist, sondern eben an Sicherheitsbedürfnissen oder an, ich weiß nicht, an noch weiteren äußeren Erwartungsstrukturen, sodass auch innerhalb der Partnerschaft eventuell gar keine eigenständigen Ideen und Handlungsprogramme sich entwickeln können, die eben eine selbstbestimmte Selbstwirksamkeit überhaupt erst ermöglichen, sondern dass man eben durch das Erwartungs durch den Erwartungskontext des Partners letztlich klein gehalten wird. Jetzt gibt es aber nicht nur, klar, nicht nur hemmende soziale Bindungen oder Erwartungen, die Selbstwirksamkeit reduzieren können, sondern es gibt auch das Gegenteil, fördernde soziale Beziehungen, zum Beispiel die eines Lehrers, eines Coaches, eines Freundes. Kann auch der Partner und die Eltern und es kann auch der Arbeitgeber sein, es können die alle sein, aber die haben dann eben eine bestimmte Struktur und Wirkung auf das Individuum, nämlich dass es und diese Wirkung ist eigentlich, dass sie nicht direkt übergreifen auf das Handeln des Individuums, sondern dass sie versuchen, eine günstige Rahmenbedingungen für das Individuum, also Freiheit und zur Verfügung zu stellen, Unabhängigkeit gegenüber dem Individuum, sodass das Individuum eben seinen eigenen Handlungsverlauf aufbauen kann und etablieren kann und dass man dem freien, bedürfnisorientierten Handeln des Individuums sozusagen Spielraum gibt. Das ist eine Eigenschaft. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass diese Haltung, die man da einnimmt, nicht zu intervenieren, nicht direkt überzugreifen und versuchen, das Handeln zu direktiv zu bestimmen, sondern eben frei offen zu lassen und nur in der Umwelt Rahmenbedingungen zu setzen, das verlangt nach einer Investitionsbereitschaft, die auch nur mit einer gewissen, mit der Beziehung überhaupt erst entstehen kann. Das heißt, wenn die Beziehung zu einem Menschen eine hohe Wertigkeit hat und man deshalb die Bereitschaft hat, für den anderen Energie zur Verfügung zu stellen, etwa Kraft aufzuwenden, Dinge zu tun, sodass dem anderen es leichter fällt, bestimmte eigene Entwicklungen durchzumachen, dann kommt man in so eine förderliche Rolle. Und das ist übrigens auch ein sehr schönes Beziehungskonzept, dass zwei Partner wechselseitig füreinander eben diese nicht direktive, fördernde, entwicklungsfördernde Rolle einnehmen. Und sich im Laufe der Zeit wechselseitig beim Aufblühen helfen, ohne sich die ganzen einzelnen Handlungsschritte wechselseitig vorzuschreiben. Wenn ich jetzt nochmal versuche zusammenzufassen, was die Selbstwirksamkeit langfristig steigern kann, dann würde ich sagen, das ist eine Grundhaltung der Welt gegenüber, dass man versucht, sie zu verstehen. Und in Kontakt zu ihr zu kommen, dadurch, dass man sich einfach wahrnimmt, dass man dass man viele persönliche Erfahrungen macht in allen möglichen Bereichen und auch die Erfahrungen von anderen, also sprich zum Beispiel von Experimentatoren in naturwissenschaftlichen Experimenten, dass man von denen profitiert und über Medien profitiert, versucht also so viel an Erfahrungen über die Welt zusammenzutragen, wie nur irgend möglich, um sie in sich zu repräsentieren, damit man eben entscheidungsfähig ist, wenn es darum geht, wie ist die Welt? Ist sie so oder ist sie so? Und wenn sie so ist, dann muss ich X tun. Und wenn sie anders ist, dann muss ich Y tun. Und ein ganz wichtiger Teil des Weltverständnisses ist natürlich man selber. Das ist der wichtigste Teil von allen. Und deshalb ist für mich auch eben nicht nur eine also akademische, naturwissenschaftliche Orientierung wichtig als Grundhaltung, sondern fast noch stärker eine introspektive, nach innen schauende und fühlende, in sich selbst fühlende Grundhaltung, dass man die Beobachtung von sich selber eben auch wertschätzt, sogar noch wichtiger, weil der mit Abstand wichtigste Teil der Welt ist man selbst und man muss sich aber immer vor allem im Kontext begreifen und deshalb ist es eigentlich ein Wechselspiel. Also wie ist die Welt da draußen und wie bin ich, wie fühle ich mich da drin und einfach diese Bilder zusammenzukriegen, dann kriegt man da eben ein möglichst hochauflösendes Bild der Welt und auf dieser Basis der Repräsentation der Welt kann man eben handeln. Oder souveränen Handel meine ich. Also als Beispiel, wenn ich jetzt lange Zeit durch Wälder gelaufen bin und einfach eine innere Karte erstellt habe, wenn ich dann plötzlich einen ganz bestimmten Ort aufsuchen muss und dafür mich sehr gut räumlich orientieren können muss in dem Wald, dann kann ich das unter Umständen eben, wenn ich diese Karte aufgebaut habe und wenn ich aber die ganze Zeit durch den Wald gelaufen bin, ohne den Anspruch zu haben, diese Karte in mir zu erstellen, dann werde ich mich schwer tun, eventuell den Ort aufzusuchen. Also das ist so eine einfache Metapher. So, was mache ich aber mit der sozialen Verortung, mit dem sich zugehörig fühlen? Wie kann man seine Selbstwirksamkeit fördern in Bezug auf sein soziales Umfeld, seine Partner, seine Familie, seine Eltern und auch seine Arbeitgeber und alle Menschen, die einem wichtig sind? Was lässt einen selbstwirksam werden? Und ein Aspekt, da bin ich mir relativ sicher, dass also es geht prinzipiell erstmal um Autonomiegewinn, dass man sich den Eltern gegenüber ab der Pubertät vielleicht sich so weit unabhängig macht, dass man eben ein unabhängig emotionales Leben führen kann und dann zum Beispiel auch selber eigene Partnerschaften eingehen kann, ohne dass einem die emotionale Beziehung zum Vater oder zur Mutter so stark dabei in die Quere kommt, dass man gar nicht beziehungsfähig ist außerhalb der familiären Strukturen. Also das ist zum Beispiel so einfach so Emanzipationsprozesse, dass man nach Autonomie strebt, nach emotionaler Autonomie, um seine Bindungen, die man mit anderen Menschen eingeht, nicht völlig der Eigendynamik zu überlassen, sondern dass man, mit wem man welche Bindung eingeht, zu einem gewissen Teil zumindest an der eigenen Bedürfnislage orientieren kann und deshalb nicht im ständigen Leid verbringt, weil man mit Dingen, mit Leuten, mit Menschen sehr stark verbunden ist, die einem eigentlich total schaden oder in dessen Kontext es einem sehr schlecht geht, sondern dass man sich von denen auch lösen kann oder die Beziehung transformieren kann, sodass man sich auch mit anderen Menschen oder auf eine Art verbinden kann, dass es einem dabei besser geht. Allerdings kann man es auch mit dem Autonomiestreben und dem Unabhängigkeitsstreben übertreiben. Denn ab einem gewissen Maß an Unabhängigkeit seinem sozialen Umfeld gegenüber wird man unweigerlich einsam und bekommt große Probleme bei einfach ja, im Bereich der sozialen Bedürfnisse, die man hat. Das heißt, wenn man einfach auch zu wenig Impulse von außen bekommt, zu wenig Abstimmung, auch zu wenig Anerkennung, zu wenig Beachtung von außen, dann wird das ja einfach der gesamte psychische Ablauf droht instabil zu werden. Genauso wie wir der wie die wie wenn wie der körperliche Aspekte anfangen instabil zu werden, wenn man zu wenig trinkt oder zu wenig isst oder sich irgendwie energetisch überlastet oder so. Also der Mensch ist einfach ja nicht nur ein rein biologisches Wesen, das von Stoffwechsel allein funktioniert, sondern es gibt ja auch psychische Aspekte, die wichtig sind und die, ja, der, da sind so, soziale Zugehörigkeit ist einer der ganz wichtigen, ja, neben der eigenen Motivation und dem eigenen Selbstwertgefühl zum Beispiel das sind einfach so wichtige psychische Parameter, die ganz stark mit in die Stabilität des Gesamtprozesses hineinwirken. Ja, und ich persönlich habe jetzt schon seit ziemlich langer Zeit auf den ersten Blick erstmal etwas widersprüchlichen Kurs gefahren. Nämlich, ich habe versucht, gleichzeitig Autonomie gegenüber meinem sozialen Umfeld, eigentlich gegenüber allen Menschen in meinem sozialen Umfeld, zu maximieren, aber gleichzeitig die Verbundenheit mit meinem selben sozialen Umfeld maximal zu intensivieren. Also sozusagen möglichst stark in emotionalen Kontakt zu gehen, auch teilweise gewisse Abhängigkeiten zu tolerieren oder sogar bewusst auszuhalten, aber gleichzeitig so viel wie nur möglich an Autonomie und auch Unverletzlichkeit zu erhalten oder auch direkte emotionale Durchgriffe auf meine Emotionalität irgendwie entweder abwehren oder abfedern zu können. Dann bin ich gleichzeitig oder parallel dazu bin ich sehr, sagen wir mal, erkenntnishungrig und ich bin sehr, also ich lege großen Wert darauf, ein möglichst widerspruchsfreies Weltbild zu kultivieren und vor allem auch Lücken zu schließen. Das heißt, immer wenn ich wieder etwas Neues finde, wo ich merke, da habe ich ja noch gar keine Ahnung, wie die Welt funktioniert, dann habe ich großen Spaß daran, mich da irgendwie reinzufühlen oder reinzulesen oder wie auch immer, was für einen Zugang ich auch zu irgendwas Neuem bekomme, um diesen weißen Fleck auf meiner Landkarte irgendwie zu schließen, damit ich ein möglichst ganzheitliches Bild über die Welt habe. Und ja, das ist so ein absolutes Grundantriebsmuster von mir, einfach Aufbau einer Weltkarte. Dann parallel dazu habe ich dieses große Bedürfnis, möglichst viele und mächtige Fertigkeiten anzuhäufen, also lesen, schreiben, rechnen, Kommunikationsfertigkeiten. Ich möchte Führerschein haben, damit ich mobil bin und ganz viele verschiedene Verkehrsmitteloptionen, damit ich überall hin kann. Aber ich möchte auch immer ein Handy in der Tasche haben, wo ich Internetzugang habe, dass ich an jede Information rankomme. Und ich möchte immer genug Geld haben, dass ich, wenn ich jetzt gerade mal was ausgeben muss, dass ich das auch kann, wenn ich das unbedingt will und so. Also einfach diese Selbstermächtigung im Sinne von Fertigkeiten und Ressourcenbereitstellung ist auch ein Grundprogrammmuster, was bei mir permanent läuft und was ich auch für wahnsinnig wichtig halte, dass man einfach für alle Eventualitäten, die ein zukünftiges Handeln sozusagen bräuchte, dass man darauf vorbereitet ist und das eben möglichst allgemein, weil man in dem Fluss des Handelns, wenn man jetzt einem bestimmten Programm nachgeht oder eine Vision verfolgt oder sowas, permanent ja spontan in neue Handlungssituationen kommt, wo man jetzt irgendwas tun muss, was man vorher überhaupt niemals vorweg hätte sehen können und dann eben unter Umständen bestimmte Fertigkeiten oder Ressourcen braucht oder gewisse Orientierung, die man nicht dann erst erwerben möchte, sondern die man dann am besten schon hat. Aber das sind eher so die ganz grundlegendsten allgemeinen Verhaltensmuster, glaube ich, um auf Dauer eine hohe Selbstwirksamkeit zu stabilisieren. Der kritische Aspekt in dem Ganzen sind, glaube ich, also eigentlich ist der Aspekt der Motivation und auch des Selbstwertgefühls. Also diese beiden psychischen Parameter, das sind eigentlich die stark schwanken und die auf Dauer zu stabilisieren, eine hohe Motivation und ein starkes Selbstwertgefühl, das ist für mich eine extrem hohe Herausforderung und auch die Ebene, auf der ich eigentlich permanent steuere und auch die mich die meiste Kraft und Energie kostet oder die meiste Aufmerksamkeit. Also ich bin ständig dabei, mich neu zu organisieren, dass ich eben mich dahingehend verändere, dass ich weiter motiviert bin und dass, wenn ich nur am Horizont sehe, dass ich was ändern könnte, dass diese Motivation abebbt, dann versuche ich möglichst schnell und präzise auf diese neuen Bedingungen zu reagieren, dass sie ja nicht abebbt. Ja, und dieses Selbstwertding, das hat lange gedauert. Also ich bin fast 10 Jahre lang habe ich mich nur unter Motivationsaspekten selbst betrachtet und hab gedacht, ich organisiere mich darüber, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass Selbstwert auch was ganz Wichtiges ist, was in einer ähnlichen Größenordnung also relevant mit in diese Selbstwirksamkeit damit reinspielt. Und also ich merke es vor allem zum Beispiel, wenn ich in Situationen komme, wo ich in einem sozialen Gebilde, zum Beispiel vor allem bei der Arbeit oder sowas, von anderen Menschen eine Rolle und eine Wertigkeit zugewiesen bekomme, was ich jetzt einfach mal hinnehmen muss, weil das ist mein Arbeitgeber, der bezahlt mich, also mache ich das, was er sagt. Aber ich akzeptiere auch so ein bisschen den Wert und das Potenzial, was er mir sozusagen zugesteht. Und da merke ich, dass ich gegenüber. Dass das eine für mich sehr, sehr gefährliche Situation ist, weil dort kann ich entwertet werden. Also da kann einfach jemand herkommen, in mein Leben spazieren und sagen, ja, du kriegst jetzt ganz viel Geld und dann machst du das und ja, dann machst du das aber auch lange Zeit und mehr ist dann halt einfach nicht mehr drin und das ist gut so, ja. Es kann aber für mich bedeuten, dass wenn ich dieses Angebot annehme und diesen Pfad dann gehe, den jemand anderes anbietet, dass meine Wirksamkeit im Sinne von, dass ich an meinen Bedürfnissen ansetze und dass ich die Dinge tue, die für mich gut sind und die sich für mich gut anfühlen und dass die mich entfalten als Person, dass ich damit sehr, sehr unwirksam werde, weil ich einfach eigentlich eher das tue, was dieser Mensch braucht, im Sinne von wirtschaftlicher Prosperität, Rendite des Unternehmens oder sowas. Ich bin dann sehr wirksam im Sinne von, dass ich die Funktion dieses Wirtschaftssystems Unternehmen vorantreibe, aber meine eigene Persönlichkeitsentwicklung bleibt dabei ziemlich auf der Strecke, und das ist für mich eine Entwertungsgefahr, weil ich plötzlich nur noch im Rahmen meiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit überhaupt wertig bin oder in einem zu großen Anteil davon, von meinem eigenen Selbstwert, von meinem Selbstbild einfach durch meine Wirksamkeit im Unternehmen geprägt bin. Und da gerät man in eine Abhängigkeit, die einem wahnsinnig viel Kraft kosten kann. Ich habe das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Also ich habe nicht so nach und nach einen immer höheren Selbstwert entwickelt, mit dem ich dann einfach viel Kraft hatte, um Dinge aufzubauen, oder immer mehr Kraft hatte, um Dinge aufzubauen, sondern ich hatte irgendwann mal so einen Punkt, wo ich so eine persönliche Krise hatte und wo ich mich ganz stark gegenüber äußerer Abwertung durch vor allem von meinem Vater irgendwie gewehrt habe und einfach für mich behauptet habe, ich bin wertvoll und ich bin großartig und der wichtigste Mensch auf der Welt und ich kann eigentlich auch alles, weil ich bin ja noch ganz jung und warum sollte ich nicht alles können? Und von diesem Punkt der eigentlich totalen Selbstüberschätzung habe ich erst lange Zeit mir ein paar blutige Nasen holen müssen, um wieder ungefähr zu landen, um mich tatsächlich in der Welt des Handelns und des sozialen Verbundenseins irgendwo auf einer halbwegs realistischen Ebene dann wiederzufinden, meinen eigenen Wert und meine Möglichkeiten auch. Und das fällt mir immer noch sehr schwer. Also ich tendiere stark dazu, mich zu übernehmen und meine eigenen Möglichkeiten zu überschätzen, um das dann später immer wieder zu korrigieren. Also ich versuche immer wieder dann auch Fehleinschätzungen zu korrigieren und rückwärts zu sagen, ja, da habe ich mich übernommen oder überzogen oder das war einfach nicht korrekt. Aber ich versuche einen realistischen Selbstwert und meine Möglichkeit zu finden, meine Möglichkeiten nicht zu überschätzen. Aber ich tendiere dazu, eher von zu viel auszugehen und dann eher zu reduzieren. Und das ist unüblich. Also die meisten machen es eher andersrum. Oder anders, viele Leute, die ich beobachte, die haben gar nicht den Anspruch, wirklich ihren eigenen Wert und ihre Möglichkeiten auszuleben und auszutesten, sondern sie sind schon viel, viel früher in einer sozialen Abhängigkeit stecken geblieben, die sie zu einer Grundhaltung oder in einer Grundhaltung verharren hat lassen, wo sie ihre eigenen Möglichkeiten gar nicht suchen oder weit, weit unterschätzen. Und ungefähr hier würde ich auch diesen bekannten Spruch, da sie nutzen nur 10% ihres geistigen Potenzials oder sowas, würde ich hier verorten, weil so fasse ich das auf. Also man kann jemand, also man, wenn man ein Kind einschult zum Beispiel und man dem Kind einfach ein Klima gibt, dass das Kind das Gefühl kriegt, ja, wenn es hochkommt, dann kann ich mal vielleicht später, keine Ahnung, ja, Parkplatzwächter werden oder vielleicht schaffe ich es ja, ich weiß, also eigentlich traue ich mir nichts zu und alle hacken immer auf mir rum und irgendwie ich kriege immer nur negatives Feedback, ich kann ja nichts. Das ist offensichtlich, dass man da mit einem relativ geringen Selbstwertgefühl und auch mit einer geringen Bild von dem, was man denn tatsächlich selber leisten kann, dass man durch so eine Umwelt eben dann zumindest nicht dazu neigt, permanent riesige neue Projekte oder Persönlichkeitsentwicklungsprozesse anzustoßen, sondern dass man eher abwartet und so vor sich hin dümpelt. Aber eine Sache, die beunruhigt mich wirklich, dass wir in einem Gesellschaftssystem alle groß werden oder die allermeisten, eben mit unserem klassischen Schulsystem und mit unserer freien Wirtschaft, die einen eben zu Experten ausbildet, in der Universität oder in irgendwelchen Lehranstalten und dann, um dann eben eine spezielle funktionale Rolle in einem Unternehmen zu nehmen und dann eben eine Familie zu ernähren und so weiter. Dieses ganze Gebilde ist vom Beginn an ganz, ganz extrem auf Reduktion der Möglichkeiten des Individuums hin fokussiert. Wenn man in die Schule eingeschult wird, dann kriegt man von ganz Anfang an, wird man gedrillt, du musst mal Geld verdienen und deshalb musst du dich anpassen und du musst ganz, ganz viele Dinge musst du aufgeben, reduzieren, zurücknehmen, all deine Bedürfnisse musst du wegstecken. Du darfst nicht dich frei emotional ausleben. Du darfst diese Bedürfnisse, die du in dir spürst, hör nicht auf die, sondern höre was ist vernünftig, was sind die Leistungsziele, die du erreichen musst. Geh keine Risiken ein, sondern mach deine Abschlüsse und mach möglichst große, hohe Abschlüsse. Zeugnisse und so weiter und dann bewirb dich bei namenhaften Unternehmen, um dann dich sicher durch irgendeinen großen Arbeitgeber durchs Leben führen zu lassen oder sonst was. Diese Haltung, dass man sich sehr, sehr stark an wirtschaftlicher Prosperität und an Kaufkraft und an einfach materieller Sicherheit orientiert, das ist etwas, was extrem stark die Persönlichkeitsentfaltungs Potenziale des Individuums reduzieren eben auf seine wirtschaftlich funktionale Rolle. Und das ist für mich, also das ist die absolute Potenzialvernichtungsmaschine. Also hat natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite wird damit eben eine prosperierende Wirtschaft und auch eine komplexe Gesellschaft überhaupt erst möglich, dass so viele Menschen auf diese Art miteinander konstruktiv in arbeitsteilige Kommunikation oder sowas eintreten. Aber auf der anderen Seite sind das ja auch alles sehr universelle Menschen, die jeder einzelne Mensch könnte im Prinzip jede Funktion in diesem ganzen System übernehmen. Und das könnte darüber die Funktionen des Systems hinaus auch alles andere sozusagen darstellen. Also jeden Erlebnisprozess, alles. Also das Individuum ist ja, in dem stecken ja extreme Entwicklungsfreiheiten. Und das, der winzige Anteil, den es braucht, um seine wirtschaftliche Rolle auszuüben, der ist einfach entsteht in keiner Relation. Und deshalb wäre ich eben sehr stark für eine. Oder also ich trete ein für das Polarisieren so eines Menschenbildes im Sinne von, dass der Mensch sich eben nicht ganzheitlich an der Gemeinschaft orientiert und einfach nur ein wirtschaftliches Wertschöpfungsorgan dieses gesellschaftlichen Apparates ist und nebenher noch ein bisschen Familie und ein bisschen Freizeit, man darf sogar ein Hobby haben, ja. Also das ist eine Prioritätensetzung, die ganz, ganz stark den Fokus auf Gesellschaft hat, auf systemische Reproduktion von Gesellschaft, Wirtschaftssystem, Finanzsystem, politisches System, medizinisches System, militärisches System, all diese ganzen Organe der Gesellschaft, die wollen sich reproduzieren und dafür brauchen sie die Individuen, die sie funktionalisieren und dann eben letztlich komplett verbrauchen. Der Gegenentwurf dazu wäre eben zum Beispiel die Hippie-Kultur, die eben ganz, ganz stark bedürfnisorientiert und eine Gemeinschaft versucht aufzubauen mit sehr stark bedürfnis- und emotional orientierten Menschen, die eben nicht diesen Wertschöpfungsfokus haben und diese materielle Sicherheit anstreben, sondern die vor allem das Leben im Moment, das Leben in Gemeinschaft und das wahrscheinlich auch noch das Wachsen der Persönlichkeit in den Vordergrund stellen. Also es gibt auch andere dazu radikal entgegengesetzte Gegenentwürfe. So, und jetzt nochmal zum eigentlichen Thema meiner Selbstwirksamkeit zurück. Also ich versuche ja in dem Sinne selbstwirksam zu werden, dass ich eben diese Balance aus Teilhabe an der Wirtschaftswelt, um es für mich zu funktionalisieren, um damit eine möglichst intensive Persönlichkeitsentwicklung zu finanzieren und zu unterhalten. Ja? Also für mich ist das wirklich. Also das Gesellschaftliche ist für das Persönliche da und umgekehrt. Also ich versuche da eine Balance zu finden. Und den Anspruch, den ich da habe, diese Balance möglichst drastisch zu machen, dass ich so in so kurzer Zeit so viel Geld wie nur irgend möglich in der Wirtschaft verdienen möchte, um so viel Spielraum wie nur irgend möglich für mich als Person in meiner davon völlig unabhängigen Persönlichkeitsentwicklung zu haben, diesen Anspruch, den haben nicht viele. Und vor allem kommen den allermeisten bei diesem Anspruch eben Ängste und Sicherheitsbedürfnisse in die Quere, die dann so daherkommen, ja, du musst erstmal eine materielle Existenz aufbauen und eine gewisse finanzielle Grundsicherung aufgebaut haben, damit du dir überhaupt leisten kannst, an deine Bedürfnisse anzuschließen und dich als Person zu entdecken und zu erfinden. Und also dieses klare, das Materielle und die Sicherheit steht im Vordergrund. Diese Grundhaltung, die halte ich für, ja, die ist meiner Ansicht nach sehr sozialvernichtend und auch ungesund. Also wirklich, zu viel Sicherheit ist ungesund, weil man das Leben wirklich am wichtigsten Punkt verfehlt, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung und das Lebendigsein, das in der Gegenwart leben, die Welt entdecken. Das sind alles Dinge, die sind so wichtig bei dem Ganzen, dass man die auch mit zu viel Sicherheitsstreben einfach verpassen kann, um dann mit 65 Jahren ins Rentenalter einzutreten und um festzustellen, ich habe einfach noch nie wirklich das getan, was ich wollte. Ich weiß gar nicht, wer ich bin und jetzt arbeite ich nicht mehr und jetzt bin ich eigentlich niemand mehr, weil jetzt habe ich einfach noch eine Rente. Und also das Vornehmlichste im Leben ist das Erobern einer Individualität und das intensive Gestalten seines eigenen Entwicklungsprozesses. Darum geht es, ja, im Rahmen von einer stabilen Befindlichkeit. Und klar, die ganzen Gesellschaftssysteme, die haben denselben autopoetischen Selbstbeharrungs- und Daseinsanspruch, ja, aber die sollten das Individuum nicht vollkommen dominieren und verbrauchen, veratmen regelrecht, sondern die sollten in Symbiose mit dem Individuum leben, weil nur in Symbiose werden sie auch ihr eigenes Potenzial, Entwicklungspotenzial maximieren können.